Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit einem Mann, der sich nach einer Herzattacke selbst heilen wollte, durch eine bessere Ernährung nämlich. Und da er Journalist ist und alles ganz genau wissen will, wühlte er sich 3 Jahre durch den Dschungel der Ernährungsmythen, durchforstete tausende von Studien. Herausgekommen dabei ist der Bestseller Der Ernährungskompass und ganz aktuell das passende Kochbuch dazu. Herzlich willkommen, Bas Karst.
Ja, vielen Dank.
Herr Karst, Sie müssen sich ja heute hier auf einem Weingut fast wie zu Hause fühlen. Sie stammen nämlich aus einer Winzerfamilie, sind in Landau geboren, als Sohn eines Deutschen, einer Niederländerin. Wer bei Ihnen in der Familie war Winzer?
Niemand direkt, also der Großvater meines Vaters, das war ein Winzer und sofern man diese Generation zurückverfolgen kann, waren das alles Weinbauern und wir hatten auch ein kleines Weingut in der Nähe von Landau in Edenkoben, aber das gibt's mittlerweile nicht mehr.
Wie lange haben Sie in Landau gelebt?
Ich habe nie da gelebt, das war so, ich bin da geboren worden und mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt, der war beim Goethe-Institut, zu dem Zeitpunkt schon einen Job in den Niederlanden und meine Mutter kannte hier die Gynäkologin. Meine Schwester war hier zur Welt gekommen. Hier war meine Oma und insofern bin ich hier zur Welt gekommen und dann sofort nach Holland abgehauen.
Sie haben unseren Hörern heute auf jeden Fall schon was voraus. Die frühstücken nämlich noch. Sie haben bereits gefrühstückt. Ja. Was kommt bei einem Ernährungsguru wie Ihnen auf den Frühstückstisch?
Ja, heute war ich ja hier in dem schönen Weinhotel und hatte also nicht meine regulären Sachen. Also normalerweise frühstücke ich Kaffee mit dunkler Schokolade, weil ich einfach noch nicht so einen Hunger habe. Heute Morgen war ich joggen durch die Weinfelder und ich habe schon so ein bisschen Hunger bekommen und habe dann ein Rührei gegessen mit Kaffee, einen Joghurt mit Nüssen, also Walnüssen, Haselnüssen und Cashews waren da drin. Das war sehr lecker.
Aha. Und kein Brot dazu oder Brötchen dazu?
Ein Vollkornbrötchen, tatsächlich, habe ich vergessen. Ein Vollkornbrötchen habe ich gegessen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Sogar sehr, sehr heiser.
Was kommt denn bei Ihnen auf keinen Fall auf den Frühstückstisch?
Auf keinen Fall verarbeitetes Fleisch. Also ich bin hier mal so durchgegangen und habe das gesehen, dass viele hier so ihre Wurst genießen. Also ich möchte jetzt auch nicht den Genuss hier ganz wegreden. Aber verarbeitetes Fleisch esse ich nicht mehr, habe ich früher sehr gerne gegessen. Ich mag Wurst, Speck, Schinken, all diese Sachen finde ich natürlich auch lecker beim Rührei zum Beispiel, den Speck dazu. Das esse ich nicht mehr.
Weiße Brötchen wahrscheinlich auch nicht, nehme ich an.
Nein, Weißbrot ist ja, ich meine, Weißbrot ist sozusagen, wenn Sie Brot haben, ne, ein ursprüngliches Brot, und Sie entfernen alle Nährstoffe, Mineralien und Vitamine, dann bleibt Weißbrot übrig. Und das ist also kein Nahrungsmittel im engeren Sinne. Und nee, Weißbrot meide ich, weil Sie haben eben nur Zucker letztlich und das esse ich nicht.
Sie machen das ganz raffiniert. Sie haben uns auf die Art und Weise jetzt 2 leckere Brötchen für nach der Sendung gesehen. Sicher, jetzt unter Garantie übrig. Es gab Zeiten, da sah Ihr Frühstück auch mal anders aus. Was haben Sie früher gerne gefrühstückt?
Ja, auch Schokolade, aber Milchschokolade. Und das Schlimmere war, ich meine, ich bin nie so ein großer Frühstücker gewesen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn man es nicht mag, muss man nicht zwanghaft ein Frühstück in sich hineinschaufeln. Nur schlimm war, was ich dann so weiter über den Tag gegessen habe. Also ich war ja dann, ich war Redakteur, Journalist beim Tagesspiegel in Berlin. Und dann habe ich mir zum Beispiel eine Packung Schinken oder so aufgerissen oder ich hatte eine Tüte Chips dabei und die habe ich einfach wirklich gegessen. Meine Frau hat neulich noch gesagt, was, früher hast du wirklich jeden Tag so eine Packung Kartoffelchips gegessen. Teilweise auch abends runtergespült mit Bier, viele Fertigprodukte. Ich habe einfach so überhaupt nicht darauf geachtet, bis irgendwann mein Körper streikte, mehr oder weniger.
Und Sie hatten eine Herzattacke beim Joggen, haben daraufhin gesagt, ich verändere meine Ernährung.
Ja, so schnell ging das eigentlich gar nicht. Ich hatte dieses Herzstolpern so beim Anjoggen schon länger. Meine Frau sagte schon, aber Bas, du musst ein bisschen Warming up machen, du joggst viel zu schnell los und so weiter. Und dann habe ich das versucht, das hat nichts geholfen. Dann bin ich eines Tages losgejoggt und bin wirklich mit so einem massiven Stich in der Brust stehen geblieben. Und wirklich in so einer Art, dass du denkst, wow, ich hoffe, dass ich diesmal noch davon komme. Und dann bin ich, ich habe das auch nicht sofort natürlich mit meiner Ernährung in Zusammenhang gebracht. Ich habe da eigentlich gar nicht dran gedacht. Das hat sich dann so ein paar Wochen so hingezogen und das kam immer mal wieder. Und das war, man gewöhnt sich ja auch an alles, sogar an sowas, so bedrohlich das ist. Und dann hatte meine Schwester eine Diät gemacht. Die hatte nach zwei Schwangerschaften ein bisschen zugenommen. Die hat eine Diät gemacht und dann sind wir eines Tages joggen gegangen und sie war topfit. Und sie ist mir regelrecht davon gejoggt. Und ich dachte, wow, vielleicht musst du das auch mal ausprobieren. Das habe ich gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn Ihnen vor einem Jahr, Herr Karst, jemand gesagt hätte, Sie werden mal ein Kochbuch schreiben, was hätten Sie dem geantwortet?
Na, vor einem Jahr war es, glaube ich, schon langsam realistisch, weil da hatte ich schon ein paar tausend E-Mails bekommen mit der Bitte um Rezepten. Und ich wusste, irgendwann bin ich dran. Und der Verleger hat dann auch irgendwann gesagt, was, du hast die Leser so ein bisschen im Stich gelassen mit Rezepten. Jetzt kommen sie, jetzt fragen sie, was soll ich denn jetzt essen? Theoretische Empfehlungen sind das eine, aber ich weiß aber wirklich nicht, was ich jetzt abends kochen soll. Ich kann ja nicht den ganzen Abend Salat essen. Und insofern, vor einem Jahr wurde mir langsam klar, wahrscheinlich muss ich Kochniete irgendwann mal ein Kochbuch schreiben. Was,
Sie hatten ja prominente Hilfe von der Rezeptentwicklerin Michaela Bauer. Als der Ernährungskompass damals auf den Markt kam, da hatten sowohl Sie als auch der Verlag gedacht, naja, da werden wahrscheinlich nicht allzu viele davon verkauft werden. Ja. Es gab auch ein paar Verlage, die das Konzept abgelehnt haben, die gesagt haben, es gibt schon so viele Ernährungsbücher, nicht noch eins. Ja, und dann waren Sie und der Verlag gleichermaßen überrascht von diesem explosionsartigen Anstieg der Verkaufszahlen. Haben Sie da im Nachhinein eine Erklärung dafür?
Ja, es war also tatsächlich so, ich hatte all meine anderen Bücher in einem anderen Verlag und normalerweise, man schickt einfach so ein Exposé hin, ein Konzept und die haben gesagt, also Sie können dieses Buch vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen. Und es gab dann noch mehr Ablehnungen, zum Glück hat dann am Ende doch ein Verlag das dann noch genommen, es war eine kleine Startauflage und die war sofort weg. Also das Buch war einfach dann nicht da und wie sich das klären lässt, weiß ich auch nicht so ganz genau natürlich.
Ja, ich glaube einfach, dass es ganz vielen Menschen so geht wie Ihnen damals, als Sie Ihre Ernährung umstellen wollen, dass Sie sich fragen, wie soll ich es denn tun? Und dann gibt es tausende von Studien, die sich auch widersprechen. Nur keiner hat die Zeit und die Lust, all diese Studien zu lesen und sich da eine eigene Meinung daraus zu bilden. Sie haben das ja gemacht. Das ist auch Ihr Job als Wissenschaftsjournalist. Also Sie konnten das quasi beides zusammen machen, das für sich und dann noch für Ihre Arbeit. Durch wie viele Studien haben Sie sich denn gekämpft?
Ja, also wirklich mehrere Tausend. Also das ging ja wirklich über drei Jahre mit dem Schreiben und täglich ungefähr an einem guten Tag so 20, 30 Studien und dann kommen ein paar Tausend zusammen. Und in der Tat, also viele Leser schreiben mir, ach, ich hätte das, was du gemacht hast, hätte ich gerne selbst gemacht. Nur ich meine, wer hat die Zeit oder auch den Nerv, sich hinzusetzen und das 2,5 Jahre lang zu machen? Und die sind wirklich dankbar, dass ich diese Mühe für sie gemacht habe. Und klar, das ist dann letztlich einfach mein Job, dies zu tun. Und insofern konnte ich mir das leisten, ja.
Jetzt, wie sicher sind Sie denn, dass das, was Sie quasi aus diesen Studien raus extrahiert haben, auch tatsächlich stimmt und nicht in den nächsten Jahren schon wieder widerlegt wird?
Ja, da bin ich ziemlich sicher, also zumindest was so die großen Linien betrifft. Ich denke, es wird auch nicht so bald einen Ernährungskompass 2 geben, auch wenn das für den Verleger vielleicht lukrativ wäre, aber weil der Ansatz bei mir ist, dass ich wirklich versuche, eine Übersicht zu geben aller Studien von der Nachkriegszeit bis heute. Das heißt, ich versuche, die gesamte Befundlage der Forschung zusammenzufassen. Und es gibt tatsächlich Studien auch, die dabei behilflich sind, die eben, wo Forscher schon sich drüber gebeugt haben, über die Studien von 1953 in einem Fall bis zum Jahr 2013. Und zwar alle Studien der Ernährung in Bezug auf Altersleiden wie Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme etc. Und das habe ich versucht zu berücksichtigen. Und wenn man natürlich so einen Gesamtüberblick gibt, wäre es schon sehr überraschend, wenn die gesamte Forschung, ja, wenn dieses Gesamturteil der letzten 50, 60 Jahre plötzlich zunichte gemacht wird und etwas völlig anderes geht. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen.
Okay, also man kann sagen, so 80-90% weiß man, was gesunde Ernährung ausmacht heute eigentlich.
Ja, und das war auch wirklich mein explizites Ziel, nur ein bisschen Beruhigung in diesem Hype zu bringen, wo jede Woche wieder neue Ernährungs, die Diät durchs Dorf geht. getrieben wird und wo es wieder heißt, das, was wir gestern wussten, ist wieder vollkommen falsch und jetzt ist Brokkoli böse und Wurst ist gesund. Und zwar, ich wollte es einfach sozusagen, pass mal auf, Leute, ihr braucht euch nicht davon Kirre machen zu lassen, denn hier der Überblick, die überwiegende Zahl der Forschung sagt das und das über Milch oder über Fisch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Karste, wenn wir über gesunde Ernährung sprechen, dann hat es ja oft auch viel damit zu tun, dass wir alle gerne ein paar Kilo weniger auf die Waage bringen wollen. Jetzt bin ich ja sicherlich nicht der einzige Mensch, der sich schon mal vorgenommen hat, FDH, also einfach frisst die Hälfte, der das aber nicht durchgehalten hat. Sie haben eine ganz eigene Theorie nach Durchforsten Ihrer Studien, woran das liegen könnte. Wie sieht die aus?
Nein, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle da. Also FDH, wenn man die Kalorien reduziert, also auf die Hälfte bringt, da hast du natürlich ständig Hunger. Es ist einfach sehr schwer durchzuhalten. Man erklärt sich Übergewicht zu häufig, finde ich, mit dem reinen Kalorienzählen. Also warum bin ich dick? Nun, weil ich mehr Kalorien eingenommen als ausgegeben habe. Ne? Und das ist so ein bisschen so, wie wenn man fragen würde, warum ist Bill Gates oder Jeff Bezos so reich? Nun, weil er mehr Geld eingenommen als ausgegeben hat. Ich fühle mich so viel klüger jetzt. Ich will ja wissen, wie hat der Mann das bewerkstelligt, nicht? Woher kommt es, dass ich noch nicht satt bin, dass ich chronisch mehr Kalorien, dass so viele von uns chronisch mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie ausgeben? Das will ich eigentlich. Nun, das hat natürlich unheimlich viele Faktoren. Also ein sehr großes Problem ist das stark verarbeitete Essen der Industrie, das uns wirklich fett macht, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil es proteinverdünnt ist, weil man Zucker und Fett hinzufügt. Also wenn ich jetzt Wein habe und ich füge Wasser hinzu, dann ist der Wein verdünnt. Ne? Und sagen wir mal, ich als Winzersohn brauche ein Mindestmaß an Wein. Brauche ich einfach für meinen Körper. Dann trinke ich im Volumen natürlich mehr, sobald Sie meinen Wein mit Wasser verdünnen. Und etwas sehr Ähnliches passiert mit Lebensmitteln der Industrie, wo man Fett hinzufügt, bildlich gesprochen, und Zucker sehr, sehr, sehr wörtlich hinzufügt. Und dadurch den dritten Hauptnährstoff namens Protein, Eiweiß, verdünnt.
Und Eiweiß macht satt.
Und Eiweiß ist der mit Abstand sättigendste Stoff. Das heißt, wie bei diesem Weinglas, wo ich jetzt mehr im Volumen trinke, isst man mehr Kalorien, um dieses Protein abzubekommen, dieses Minimum, um satt zu werden. Und das ist ein Problem bei dem stark verarbeiteten Essen der Industrie.
So, jetzt habe ich aus Ihrem Buch gelernt, Milch ist nicht gesund, also das ist keine gute Eiweißquelle, die man oft zu sich nehmen sollte, kann ich sagen, okay, dann haue ich mir halt stattdessen ein Steak rein.
Also Steak wäre jetzt die schlechte Alternative, weil das eben auch nicht so super gesund ist. Man kann schon mal ein Steak essen, ne? Vielleicht einmal pro Woche oder so, das wäre schon relativ viel. Aber nee, eine direkte gute Alternative zur Milch wäre, wenn es zum Beispiel für Müsli oder so gedacht ist, wäre Joghurt. Also Joghurt ist eben nicht bloß dickflüssige Milch, sondern Joghurt ist ein ganz anderes Lebensmittel. Joghurt wird von Milchsäurebakterien verdaut. Und die bauen bestimmte Stoffe ab, Zucker und so weiter in der Milch, aber die bauen vermutlich auch toxische Stoffe, also Wachstumsfaktoren in der Milch, die du nicht in deinem Körper haben willst, ab. Und insofern Joghurt, und das sieht man auch in Studien, dass also während die Milch oft als schädigend auffällt für die Gesundheit, fällt Joghurt überraschend positiv auf und auch Käse, der ja auch fermentiert ist.
Es gab so eine schöne Abbildung bei Ihnen auch im Buch, beziehungsweise eine Studie, wenn Mäuse fette Kost bekamen, also zwei Mäuse quasi alle zu viel Kalorien zu sich nahmen, die eine aber zusätzlich noch Joghurt bekam.
Ja.
Dann war die andere deutlich dicker als die zusätzlich noch Joghurt gegessen hat.
Ja, bei Mäusen funktioniert das, bei Menschen ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
Schade.
Ja, bei Mäusen hat man ja auch schon den Krebsgehalt, ne? Also das ist, also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem der Schritt vom Maus bis Mensch ist weit. Aber was ermutigend ist, es gibt eine sehr große Harvard-Studie, wo man mit über 100.000 Menschen, da hat man mal geguckt, die waren in meinem Alter, Alter, so mit, ich bin 46, so im mittleren Alter. Und da nimmt man ja gewöhnlich etwas zu. Und die haben geguckt, was essen diese Leute? Und die haben gesehen, natürlich, wenn du viel Pommes isst, nimmst du exorbitant viel zu. Aber es gibt auch Lebensmittel, für die gilt, je mehr du davon isst, umso weniger nimmst du zu. Und an erster Stelle dieser Schlankmacher war tatsächlich Joghurt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade über den Joghurt gesprochen, der so immens gesund ist. Sie hatten gesagt, leider funktioniert es nicht, dass ich esse viel und esse danach noch einen Joghurt und dann bleibe ich schlank. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Trotzdem sagen Sie, es gibt wirklich Lebensmittel, die unabhängig von den Kalorien beim Schlankwerden helfen. Was wären das denn für welche?
Also ich wollte das nicht ganz zunichte machen. Wie gesagt, man sieht bei dem bei einer großen Harvard-Studie, dass Joghurt Schlankmacher Nummer eins ist. An zweiter Stelle übrigens Nüsse. Und man sieht auch, wenn Leute auf eine Diät gehen und man gibt ihnen zusätzlich Milchsäurebakterien, dass das hilft, das unterstützt diese Diät. Man sollte nur nicht die naive Vorstellung haben, ich mache jetzt hier meine McDonald's-Diät wie die Mäuse, mache ein bisschen Joghurt dazu und dann wird das alles schon. So einfach ist es leider nicht.
Aber was man feststellen kann, ist, ob man schlank bleibt oder nicht, hängt nicht nur von der Kalorienzufuhr ab,
nein,
sondern auch davon, was man isst. Ja. Lebensmittel mit demselben Kaloriengehalt können sich durchaus unterschiedlich auswirken. Und man hat auch noch herausgefunden, es hängt auch davon ab, wann man was isst. Wieso ist das so wichtig?
Ja, also vielleicht ganz kurz noch zu den schlankmachenden Lebensmitteln, sind insbesondere solche mit viel Protein, Eiweiß und mit viel Ballaststoffen. Und insbesondere hier, was herausragt, was bei uns so ein bisschen in der Küche nicht so prominent ist, sind die ganzen Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, die sehr sattmachend ist. Sie enthalten sehr viel pflanzliches Eiweiß und auch noch viele Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe sind wichtig, weil auch ihr Darm, die Darmbakterien, es gibt ja wirklich Billionen von Bakterien in ihrem Darm, die machen 1 bis 2 Kilo ihres Körpergewichts aus. Die Bakterien, nicht sie. Und die haben auch Hunger.
Die sind also schuld, genau.
Genau. Die haben auch Hunger. Das kann also sein, man wundert sich ja manchmal, wieso habe ich noch diese Speckröllchen am Körper, ne? Und ich habe trotzdem Hunger. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Wieso zapft mein Körper nicht dieses Fett an, diese Energie an, die es hat? Nun, es ist möglich, weil es offenbar mehrere Formen von Hunger gibt. Diesen Hunger unseres Körpers im engeren Sinne und wahrscheinlich auch den Hunger der Bakterien, dieser Billionen Bakterien in unserem Darm. Und die essen am liebsten Ballaststoffe, wie sie in Vollkornprodukten oder auch in Hülsenfrüchten wie Linsenbohnen, Kichererbsen, Erbsen und natürlich auch in Gemüse vorkommen und in Obst. Also das ist sehr wichtig. Ja, und dann spielt auch das Timing eine Rolle.
Genau. Und was sollte ich wann am besten essen?
Ja, man hat das tatsächlich experimentell beobachtet. Man hat ein Experiment gemacht. In diesem Fall war das mit Frauen, die eine Diät machen wollten. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal aus. Wir bilden zwei Gruppen. Die eine Gruppe bekommt ein großes Frühstück und ein kleines Abendessen. Und bei der zweiten Gruppe ist es umgekehrt. Spärliches Frühstück, großes Abendessen. Habe ich das jetzt falsch gesagt? Jedenfalls,
nee,
okay,
war richtig.
Okay. Und dann haben wir also diese zwei Gruppen und bei gleicher Kalorienzahl. Und dieses Programm ging über 12 Wochen und am Ende des Programms hatten die Frauen mit dem großen Frühstück im Schnitt ungefähr 5 Kilo mehr verloren. Bei gleicher Kalorienzahl. Und das widerspricht natürlich diesem Dogma, eine Kalorie ist eine Kalorie, egal von welchem Lebensmittel sie kommt oder auch zu welcher Uhrzeit ich sie zu mir nehme. Also es ist eindeutig günstiger, den Großteil der Kalorien in der ersten Tageszeithälfte zu sich zu nehmen. Das muss nicht unbedingt unmittelbar nach dem Aufstehen sein.
Aber viele lassen ja zum Beispiel das Frühstück weg und machen Intervallfasten. Sagen
ja,
sie essen nur 8 Stunden lang und schwören auf dieses Konzept.
Ja, das ist ja
eine
auch
vernünftige
okay.
Sache.
Das ist eine vernünftige Sache. Also ich sage ja auch, es muss nicht so streng sein, dass man, wenn man gar keinen Appetit hat, morgens um 7 eine Monsterspeise in sich hineinstopft. Aber es ist wichtig sozusagen, das dann in die erste Tageshälfte zu legen, sagen wir mal so bis spätestens 15 Uhr, dass man die meisten Kalorien da hinlegt. Was dieses Intervallfasten betrifft, das ist erstmal sehr, mache ich selber übrigens auch. Also ich meine, ich stehe ungefähr so um 7 auf und dann gibt's erstmal nur Kaffee mit ein bisschen dunkler Schokolade und ich frühstücke eigentlich wirklich erst später, so um 11 oder so. Und ich höre, was sehr einfach ist mit zwei Kindern, ich höre meist mit dem Essen wirklich um 7 auf. Und jetzt hat man die ganze Zeit von 7 Uhr abends bis morgens, je nachdem, wann man dann frühstückt, hat man diese nächtliche Fastenzeit, die Engländer sagen ja auch Breakfast, ne? Break the Fast. Man bricht am Morgen mit dem nächtlichen Fasten. Und das ist ein sehr heilsamer Vorgang, weil in dieser Fastenzeit startet der Körper ein Selbstreinigungsprogramm.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns mal über Kohlenhydrate reden. Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn Sie schreiben, zu viel Zucker ist ungesund. Ab wie viel Gramm täglich ist es zu viel?
Ja gut, in Gramm, also das sind vielleicht 10, 20 Gramm, die in Ordnung sind, die kann man gut verkraften. Die WHO, glaube ich, hat so ein Limit von ungefähr 25 Gramm. Also man muss vorstellen, so ein Teelöffelchen enthält definitionsgemäß ungefähr 4 Gramm. Also das ist nicht so viel. Wir essen aber viel, viel mehr. Also ich glaube, wir in Deutschland essen im Schnitt so um die 70, 80 Gramm täglich. Und was man dabei auch berücksichtigt, muss. Das Problem beim Zucker ist nicht das Teelöffelchen, das wir nehmen und in den Kaffee tun oder in den Tee uns rühren. Das ist ja der Zucker, den man sieht. Und dann denkt man, oh, mache ich hier Zucker rein. Ne? Und das ist das Problem. Das Problem ist auch hier wieder das stark verarbeitete Essen der Industrie.
Pizza zum Beispiel, Fertigpizza, ist viel Zucker drin. Ne?
Überall. Also eine Fertigpizza ist das eine, aber Joghurt zum Beispiel, das geht bis hin zu Rotkraut im Glas, in Wurst, im Müsli schon, also du fängst an zu frühstücken und Müsli ist okay und auch ein Dessert ist auch okay mal, ne, am Tag, aber wenn natürlich dein Frühstück schon als Dessert beginnt, dann läuft es aus dem Ruder und das ist konsequent so, weil Zucker auch zu den billigsten Zutaten der Industrie gehört und auch im Zuge dieser Fettverteufelung hat man das Fett aus den Lebensmitteln rausgenommen, zum Beispiel aus dem Joghurt, dann hast du diese Leitprodukte, aber dann wenn du Fett rausholst aus dem Lebensmittel, schmeckt's nach Karton. Schmeckt nicht mehr, ja. Und dann musste was anderes reintun. Dann hat die Industrie Zucker reingetan. Und dann schmeckt es wieder, aber man kam so ein bisschen vom Regen in die Traufe.
Jetzt denkt man ja, oder weiß man ja, Industriezucker ist nicht gut, zu viel davon. Sie sagen, Fructose, also das, was man gemeinhin als Fruchtzucker bezeichnet, ist aber fast noch schlimmer. Inwiefern?
Ja, also man muss ganz klar sagen, biochemisch gibt es nicht so einen riesen Unterschied jetzt zwischen dem, was Sie als Industriezucker bezeichnen oder Rohrzucker oder Agavendicksaft oder diverse Honig sogar, also diverse Formen von Zucker. Zucker besteht immer, das muss man sich vor Augen halten, aus zwei Molekülen. Ein Molekül Glucose und ein Molekül Fructose. Und das kann man sich vorstellen wie zwei Legosteine unterschiedlicher Farbe, grün und rot, die aneinander geheftet sind. Und im Darm werden diese beiden Legosteine entkoppelt. Also der Zucker wird zerlegt. Also das ist dieses Zwitterwesen, das zerlegt wird. Und Glucose kann der ganze Körper benutzen als Energiequelle, auch das Gehirn. Das Gehirn läuft auf Glucose, liebt Glucose als Energiequelle. Aber die Fructose geht einen ganz anderen Weg. Die wird von der Leber aufgesaugt. 80% oder noch mehr wird aufgesaugt. Und wenn das viel ist und wenn das viel auf einmal ist und wenn das sehr schnell geht, verwandelt die Leber diesen Zucker um in Fett. Und das geht nicht mit einem Mal Zucker, sondern mit 1000 Mal Zucker am Tag. Dann auch nicht, wenn du nur beim Frühstück, sondern morgens, mittags, abends. Ne? Wenn die Leber immer überschwemmt wird mit dieser Fructose,
entsteht eine Fettleber. Also das heißt, das Glas frisch gepressten Orangensaft zum Frühstück ist nicht unbedingt empfehlenswert.
Ein Glas ist okay, ist auch die Position zum Beispiel der Harvard-Universität, aber nicht mehr. Und das ist sicherlich nicht besonders gesund, so ein Fruchtsaft. Ganz im Gegensatz zu ganzem Obst. Der Fruchtsaft rauscht durch den Körper. Die Ballaststoffe sind weitgehend verschwunden. Der Zucker gelangt sehr schnell in den Blutkreislauf hinein. Auch auf prallt auch sehr schnell auf die Leber und der Zucker wird dann die Fructose, dieser Fructose-Teil, wird in Fett umgewandelt und deshalb siehst du auch vermehrt jetzt, insbesondere nicht durch die Fruchtsäfte, aber insbesondere durch die Sachen, die am schlimmsten sind, Cola, Fanta etc., siehst du vermehrt Fälle von Fettleber.
Mhm. Und
auch bei Kindern.
Ein Leitprodukt zum Beispiel, ist es besser?
Ja, das wird derzeit untersucht und die Forschung dazu ist wirklich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich vermute, dass es etwas besser ist, aber es gibt Studien, die zeigen, dass diese künstlichen Süßstoffe die Darmflora, die Balance der Darmflora stören. Also am besten ist es wirklich, wenn man sich ein bisschen von dem Zucker entwöhnen kann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Kast, lassen Sie uns noch mal über ein Thema sprechen, das ja auch eine wichtige Rolle spielt. Ob man durch richtiges Essen die biologische Uhr ein bisschen austricksen und den Alterungsprozess aufhalten kann. Auch im Sinne, dass wir solche typischen Altersleiden wie Arthrose und so weiter vielleicht gar nicht kriegen. Es gibt eine Substanz, schreiben Sie in Ihrem Buch, die man auf den Osterinseln entdeckt hat, die ein wirklich tolles Anti-Aging-Mittel zu sein scheint. Rapamycin. Was genau ist das?
Ja, das hat man Rapa Nui, so heißt die Osterinsel in der Sprache dort, hat man eben entdeckt, ein Bakterium, das das bildet und damit also verteidigen die sich gegen Pilze und deshalb Mycin, das ist, steht für Pilze, Rapamycin. Und wenn man diese wundersame Substanz Mäusen gibt, nicht nur Mäusen, sondern jedem Versuchstier, dass man diese Substanz gegeben hat, lebt länger. Und zwar ordentlich, also 15, 20, 25%, und es wird auf fittere Weise alt. Und das ist schon sehr erstaunlich. Das sind sehr solide Studien in dem besten Wissenschaftsmagazin der Welt.
Aber es klingt ja nach
Nature
einem
erschienen.
Wahnsinnigen Durchbruch.
Ja.
So würde
es
bislang
auch
noch nicht Menschen verabreicht.
Es wird verabreicht, weil es immunsuppressiv ist. Also man kennt es im Krankenhaus, es wird Patienten verabreicht, aber nicht um länger zu leben, sondern um das Immunsystem zu unterdrücken etc. Also es gibt es bereits.
Ja, aber wenn Sie sagen, es hebt auch die Lebensqualität, solche typischen Alterserkrankungen treten nicht auf, wieso wird es nicht breitflächig gegeben?
Wir sprechen hier wieder über Mäuse und andere Tierversuche. Also das muss ja erstmal, man muss sich ja immer langsam zum Menschen hocharbeiten. Aber es gibt Leute, Alternsforscher, die das schon unterschlucken, weil sie denken, dass es auch beim Menschen wirkt. Der jetzt naheste Versuch ist einer mit Hunden, wo man das Hunden gibt in der wirklichen Welt, um zu gucken, ob es den Hunden damit auch besser geht und ob sie länger leben. Und vermutlich gibt es das eine oder andere Herrchen, das sich auch mal so ein bisschen was von diesem Rapamycin schnappt. Und man weiß eben noch nicht genau, wie es beim Menschen wirkt. Das hat natürlich auch Nebenwirkungen. Es unterdrückt das Immunsystem und eine lästige Nebenwirkung sind, wie ich gehört habe, kleinere Hoden. Insofern weiß ich nicht, ob man dann länger leben will.
Fände ich jetzt persönlich nicht so schlimm für mich betrachtet, aber in Ordnung.
Für Sie wäre das nicht so ein großes Problem.
Nee. Sie sagen aber, es gibt Lebensmittel, die wirken auch ganz ähnlich wie dieses Rapamycin.
Ja.
Die wirken auch lebensverlängernd und wirken Alterskrankheiten vor, zum Beispiel die lange Zeit so verteufelten Fette. An welche Fette denken Sie da?
Ja, im Buch beschreibe ich das ja am Beispiel von Olivenöl, aber es gibt viele Beispiele. Also dieses Rapamycin heftet sich an ein Molekül in den Zellen, das so eine Art Wachstums- oder Alterungsschalter ist. Es nennt sich mTOR, also Mechanistic Target of Rapamycin. Und jetzt hat man entdeckt, dass es natürliche Substanzen gibt, die wie Rapamycin ähnlich diesen Alterungsschalter namens mTOR hemmen. Und Kaffee ist übrigens zum Beispiel, Koffein, aber auch die anderen Substanzen im Kaffee hemmen mTOR oder auch grüner Tee, gewisse Substanzen im grünen Tee hemmen mTOR und sind also verjüngend, aber eben auch bestimmte Substanzen im Olivenöl und das sind besonders die Polyphenole und man merkt, die befinden sich, das sind so Pflanzenschutzmittel, die Pflanze bildet sie, um sich zu schützen gegen allerlei Gefahren, zum Beispiel gegen Sonnenstrahlung. Eine Pflanze kann ja nicht ein Sonnenschutzmittel auf sich draufschmieren oder in den Schatten rennen, sie muss sich irgendwie anders schützen und dieser Schutz geht auf uns über, so ist eine Hypothese, wenn wir die Pflanze einverleiben oder auch das Olivenöl. Und man merkt das übrigens, ob es die Menge der Schutzstoffe im Olivenöl, merkt man daran, ob das Olivenöl im Hals kratzt und bitter ist. Und das wird verursacht, dieses Kratzen eben von diesen Stoffen, die sehr heilsam sind.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie immer, wenn wir mit unserer Leute-Sendung draußen sind, gibt es Fragen unserer Zuschauer an unseren prominenten Gast. Die habe ich jetzt vor mir liegen und lese die ganz einfach mal vor. Marianne Dietz aus Mainz fragt, wie kann man am besten das Bauchfett wieder wegbekommen?
Ja, erstens mal durch Bewegung. Also das Bauchfett spricht gut an auf langsames, aber längeres Bewegen. Also Jogging, Radfahren, schnelleres Wandern wäre alles sicherlich ganz positiv. Und dann ist das letztlich eine Sache auch von gesünder Ernährung. Das heißt auch Ernährung mit viel Pflanzen und alles, was so Entzündungsprozesse runterfährt. Weil das Bauchfett, ein Problem bei dem Bauchfett ist, dass es wie eine Art Drüse arbeitet und schädliche Entzündungsstoffe aussendet. Und die wollen sie versuchen, in den Griff zu bekommen. Und da helfen insbesondere eben pflanzliche Lebensmittel und ungesättigte Fettsäuren, insbesondere die berühmten Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Rapsöl, in Walnüssen, in Chia, Leinsamen, aber auch in fettem Fisch wie Lachs, Hering, Makrele und Forelle vorkommen.
Und mit Fisch geht die nächste Frage weiter von Alexandra Jutnik aus Sprendling. Die fragt nämlich, wie kann ich Fisch als Omega-3-Fettsäurequelle ersetzen, wenn ich aus verschiedenen Gründen keinen Fisch essen möchte?
Nun, es gibt rein pflanzliche Omega-3-Fettsäurequellen.
Das ist Algenöl zum Beispiel.
Ja, Algenöl. Man kann auch Omega-3-Kapseln nehmen. Das ist also Omega-3-Kapseln für Veganer. Nee, das ist also auch geeignet. Oder Krill weiß ich schon gar nicht mehr, ob das noch rein vegan wäre. Aber es gibt auch wirklich Lebensmittel. Also Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse, Leinöl solche Lebensmittel, Rapsöl sind sehr gute Quellen.
Thomas Diekhoff aus Ingelheim fragt, ist Geflügelfleisch generell gesünder als Rind- oder Schweinefleisch?
Ja, das kann man so sagen. Also insbesondere, wenn das Geflügel selbst gesund gelebt hat. Du bist ja nicht nur, was du isst, sondern auch das, was das Tier, das du isst, gegessen hat. Und wenn das mit Antibiotika vollgepumpt ist oder schlecht gegessen hat, dann kriegst du das auch ab. Und also je gesünder das Tier, das du isst, gelebt hast, umso besser. Aber generell, ja, weißes Fleisch wie Geflügel ist gesünder als rotes Fleisch.
Andrea Scheure aus Stadigen-Ilsheim fragt, immer wenn ich meine Ernährung umstelle, nehme ich ab. Ich kann aber meine Motivation nicht halten. Was kann ich dagegen tun?
Ja, das ist eine super Frage. Das ist natürlich das grundsätzliche Problem. Über 90% der Leute kehren wieder dann in alte Muster zurück. Ich denke, man sollte nicht zu streng zu sich selbst sein. Man sollte einen Weg finden, der auch mit Genuss gepaart ist, wo man wirklich sagen kann, hey, ich muss nicht jedes gesunde Lebensmittel essen. Das muss nicht irgendein Superfood oder so sein, sondern es reicht auch, wenn ich 80% oder so gesund esse und Hauptsache es schmeckt. Und wenn es mir im täglichen Leben schmeckt und nicht nach Verzicht anfühlt jeden Tag, dann halte ich es auch langfristig eher durch. Aber es ist schwierig.
Reinhild Röcklin-Woll aus Mainz fragt dazu, wie lange halten Sie denn voraussichtlich Ihr Ernährungskonzept durch?
Also ich mache das ja jetzt schon seit 4 Jahren, aber das ist so ein bisschen unfair und ich bin gut dabei. Also ich werde auch nur selten schwach, nur wenn meine Frau ein Stück Iberico-Schinken oder Baumkuchen vor meiner Nase hält, dann wird's schwierig. Aber bei mir ist es ja auch unfair. Erstens mal hatte ich einen starken Leidensdruck. Also ich weiß, ich habe einfach eine gewisse Angst, ist übertrieben, aber einen Respekt davor, was ich erlebt habe und dann möchte ich nicht hin zurück. Ich fühle mich auch wirklich viel besser. Insofern, das ist für mich eine Motivation. Es ist natürlich auch so, dass ich beruflich so stark da noch involviert bin, dass ich ja immer wieder jetzt auch mit dem Kochbuch immer wieder dahin geführt werde. Also für mich ist es leicht und ob ich immer dabei bleibe, ist eine Frage wie streng. Aber ich denke, ich werde das langfristig im Großen und Ganzen beibehalten, weil ich mich einfach viel besser fühle.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben uns jetzt viele, viele Tipps für gesunde Ernährung gegeben in der Stunde. Gibt es irgendwie sowas wie den wichtigsten Tipp überhaupt?
Den wichtigsten?
Tipp überhaupt?
Ja, nee, ich denke, dass man wirklich der ganz einfache Tipp ist, selber zu kochen. Anfangen selber zu kochen, weil damit vermeidest du sozusagen dieses ganze Junkfood, das stark verarbeitete Essen der Industrie, und damit hast du schon 80% aller Ernährungsprobleme gelöst. Ich glaube, die ganzen Probleme, all dieses systematische, diese Übergewichtsepidemie und all diese Krankheiten, die damit einhergingen, die kamen in die Welt in dem Maße, in dem dieses Industrieessen verbreitet wurde. Es gibt ja einen Autor, der es gut auf den Punkt bringt, der sagt, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter oder Urgroßmutter nicht auch als Essen erkannt hätte.
Oder ich habe mal gehört, das finde ich auch ziemlich gut, essen Sie nur Dinge, für die keine Werbung im Fernsehen
macht der Sender Werbung für Ernährung oder? Nein, das ist natürlich das Äquivalent, genau. Ja, alles, wofür Werbung gemacht wird, tendenziell so alles, was mehr als 5 Zutaten auf der Liste hat, zumal solche, die an ein Chemielexikon erinnern, sollte man meiden.
Jetzt befindet sich ja in Ihrem Kochbuch eine Ernährungsampel. Da kann man einige eigene Rezepte auch entwickeln mit möglichst vielen grünen Lebensmitteln, einigen gelben und auf keinen Fall mit roten. Welche grünen sind extrem empfehlenswert für uns?
Na, das ist alle naturbelassenes, alles Gemüse mit Ausnahme von Kartoffeln und Reis, alle Formen von Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen, jede Form von Obst, im Grunde bevorzugt Beeren, die nicht so viel Zucker enthalten, also Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren sind super. Alle Nüsse im Prinzip sind super. Joghurt ist okay, Käse ist okay, Eier sind okay. Also das ist eigentlich,
und wenn man das rot wenn man, ist zum Beispiel.
Bitte?
Rot ist zum Beispiel.
Rot ist alle Industrieprodukte, alle Fertigprodukte, alles, was verzuckert ist, Zucker selber und hochgradig verarbeitetes Fleisch in Form von Wurst, Speck, Schinken und Hotdogs.
Wo ist Wein einzuordnen? Sie sagen ja, als jemand, der aus einer Winzerfamilie kommt, sind Sie da natürlich ein bisschen voreingenommen, aber Sie haben sich ja auch mit entsprechenden Studien beschäftigt.
Ja, ja.
Wie gesund oder ungesund ist Wein?
Also man kann wirklich sagen, ich sage das immer so ein bisschen provokativ und kriegt dann auch mächtig Ärger. Aber man kann wirklich sagen, dass ab einem gewissen Alter wird, also so in meinem Alter, ich bin ja 46, ab diesem Alter wird totale Abstinenz geradezu zu einem Gesundheitsrisiko.
Okay.
Also man... Also es ist tatsächlich so, dass Leute, die ein Glas, bei Frauen, da muss man differenzieren, eine der wenigen Lebensmittel, wo es einen Unterschied macht zwischen Männern und Frauen, ein Glas für Frauen am Abend, bis zu 2 Gläsern, anderthalb bei Männern, ist wirklich, geht mit einem gesenkten Sterblichkeitsrisiko einher. Und insbesondere ist es gut gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vermutlich, weil wenn hier so ein Fettfleck wäre, dann würde ich den mit Alkohol wegwischen. Und so ganz grob kann man sich das im Innern unserer Gefäße vorstellen, dass der Alkohol das tut. Aber Alkohol ist auch, um das klar zu sagen, krebserregend. Also man muss abwägen und schon ein bisschen zu viel und das Krebsrisiko steigt auch stark an. Deshalb auch weniger bei Frauen, weil das Brustgewebe sehr anfällig ist gegenüber Alkohol.
Also das heißt, jeden Tag lieber ein Glas Wein, als irgendwann am Wochenende Exzesse feiern.
Oh ja, ja, man kann sich leider die Gläschen nicht aufheben und sie dann auf einmal am Wochenende runterfeiern. Das geht in die Hose.
Was ist besser, Weiß oder Rotwein, gesundheitsfördernder?
Ja gut, man sagt immer Rotwein, ne, aber es gibt tatsächlich auch Studien, die einen positiven Effekt nachweisen bei Weißwein. Insofern kann man da ein bisschen, kann man so nach Genuss gehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.